Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Schicksale, die Geschichte der Münchner Kammerspiele und ihrer Mitarbeiterinnen in der NS-Zeit. Mein Name ist Martin Walde-Stauber, ich bin Dramaturg an den Münchner Kammerspielen und leite den künstlerischen Forschungsbereich Erinnerung als Arbeit an der Gegenwart. Heute bei mir erneut Janne und Klaus Weinzierl. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo Martin.
Und heute haben wir uns vorgenommen, auf die Zeit 1926 bis 1933 zu blicken. Das ist eine ganz interessante Phase. Warum? Weil 1926 die Münchner Kammerspiele an die Maximilianstraße kommen. Dadurch verändert sich einiges. Auch was bedeutet dieser Versuch, hierher zu kommen? Was war das Kalkül? Wen wollte man dadurch erreichen? 1933 markiert den Bruch einer Stadtgesellschaft, den Bruch einer Gesellschaft durch die sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland, also auch hier in München. Darauf werden wir an anderer Stelle blicken, auch was das für die Kammerspiele ganz konkret bedeutet hat. Aber vielleicht an euch beide, warum kommen die Münchner Kammerspiele 1926 hierher, an die Maximilianstraße, an die Prachtstraße, wenn sie vorher als Avantgarde-Theater in der Augustenstraße relativ frei und wild dort haben Theater machen können?
In der Vorstadt sozusagen.
Sozusagen, ja.
Und das Interessante ist, hier am Schauspielhaus war Theaterdirektorin eine bis in die 60er Jahre wirkende Großschauspielerin, Hermine Körner, die 1925/26 eine veritable Pleite mit dem Theater hier hinlegte. Und das Haus war von Riemer Schmidt erbaut worden, dem Schnapsfabrikanten, und war ein Renditeobjekt, das also wieder vermietet werden sollte. Adolf Kaufmann hat die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, das größere Haus in der Maximilianstraße zu pachten und hat das Theater, das den Kammerspielen gehörte in der Augustenstraße, entweder an die Emil K., das war eine Filmgesellschaft, die Vorläuferin der Bavaria Filmstudios waren, verkauft oder verpachtet. Das weiß ich so gerade nicht genau, aber die Kammerspiele sind also 1926 hier umgezogen. Und das war natürlich eine viel renommiertere Adresse als im praktisch Hinterhof in der Augustenstraße.
Und sie konnten sich das leisten, eben weil der kaufmännische Direktor so geschickt war. Und über den hatten wir ja schon gesprochen, ja. Einer der wichtigen Figuren in der Entstehungsphase der Kammerspiele, ja. Die aber anders als Falkenberg nicht in der Erinnerung des Hauses sind.
Ja, dieser Adolf Kaufmann ist im Grunde eine prägende Figur von Anfang an bis 33. Und 32 kam es zu einem Bruch mit ihm. Und da gibt es im Narrativ der Kammerspiele, sprich im großen Petzet-Buch, eine Version, was der Grund da war und was da alles zusammengekommen sei, die durch die Dokumente, die wir im Stadtarchiv gefunden haben und andere Zusammenhänge, so nicht der Wahrheit entspricht. Ja? Das heißt, der wurde als eine
Hassfigur stilisiert, die er nicht war, weil er nämlich ein unglaublicher Theater-Afficionado war. Einmal das. Also er war schon als Schüler in Mainz immer im Theater gesessen, hat sich alles angeguckt, was dort gespielt wurde, bevor er nach München kam. Und er war ja auch derjenige, der andere theaterbegeisterte Menschen dazu gebracht hat, in diese Gesellschaft, in dieses Privattheater als Unterstützer, Mäzene einzutreten. Und er hat auch immer dafür gesorgt, dass junge Regisseure hierher kamen und neue Sachen machen konnten.
Und natürlich, das hast du uns ja auch mal aus deiner Kenntnis des Innenlebens eines Theaters, jetzt nochmal speziell der Kammerspiele, gesagt, das ist ganz normal. Ja? Also, der geschäftsführende Direktor, der Verwaltungsdirektor, der Jurist ist, was für viele sowieso schon mal ausschließt, dass jemand mit Theater überhaupt etwas Sinnvolles machen kann, der Verträge vereinbart und Verträge formuliert, ist grundsätzlich im Theater offenbar nicht die Figur, der künstlerische Ruf einer Institution entsteht. Das, glaube ich, ist da der Vorpunkt. Und das Spezielle bei diesem Adolf Kaufmann ist, dass das tatsächlich auch ein Theatermann war, ein Theatertyp. Und der war dann vorgesehen, in Wien ein Theater zu übernehmen und.
Aber ich glaube, das war in der Phase, oder sagen wir mal, bei Privattheatern ist das auch nochmal eine andere Sache, die Rolle. Also das sieht man zum Beispiel auch in der Frühgeschichte und nicht nur in der Frühgeschichte der Schaubühne in Berlin in der Nachkriegszeit. Das ist eine ähnliche Konstellation, dass das nicht zu trennen ist.
Ja. Und da haben wir wirklich einen Fund gemacht. Die Bedingung, dass 33, um das vorwegzunehmen, die Kammerspiele unter Falkenberg und speziell unter Falkenberg, das war ja ein privates Theater nach wie vor, fortgeführt werden können, die Bedingung der Nazis war, dass ganz bestimmte prägende Figuren der Kammerspiele entlassen werden und in der Terminologie der Nazis entfernt werden. Und das waren Adolf Kaufmann, das war Julius Gellner, das waren Therese Giese, Horwitz wurden da genannt, noch ein Fischer. Gellner war der Oberspielleiter Falkenbergs. Und um bloß die Dimension anzudeuten, in der Spielzeit 1930-31 und diese Forderungen wurden schon in den 20er Jahren genannt. In der Spielzeit 30-31 sind an den Kammerspielen 26 Inszenierungen gezeigt worden. Von diesen 26 Inszenierungen hat 5 Falkenberg eingerichtet. 17 dieser 26 Inszenierungen wurden von 5 Regisseuren gemacht, die alle 33 emigrierten. Glücksmann 4, Gellner 4, Revi 4, Ernst Held 3 und Max Reinhardt, der berühmte österreichisch-Berliner Theatermann, der auch 33 sofort inszeniert, hat an den Kammerspielen 1930, 31 2 Inszenierungen gemacht. 17 der 26 und die standen auf den Listen der Nazis. Die müssen weg. Die Kammerspiele sollten entjudet und entkulturbolschewisiert werden.
Ja. Man sieht den Bruch 33 und man sieht vor allem, dass die Kammerspiele geprägt waren in den Jahren davor von genau denjenigen Personen, die dann fliehen mussten, die davor ausgesetzt waren. Ja. Und weil du es schon angedeutet hast, diese Anfeindungen, die haben viel früher schon ihren Anfang genommen. Das hat eigentlich auch schon in der Augustenstraße angefangen, wenn wir in das Jahr 1919 blicken, in die Premiere von Schloss Wetterstein von Wedekind.
Das waren inszenierte Theaterproteste von rechten Studenten. Und daraufhin hat der Polizeichef von München die Aufführung verboten. Es gab nur eine unter Polizeischutz, glaube ich.
Die Polizei hat, glaube ich, auch argumentiert, dass sie nicht die Aufführung angemessen schützen kann und sie deswegen auch lieber verbietet.
Ja, obwohl es ja keine Zensur mehr gab an sich. Es ist immer wieder vorgekommen, dass Stücke abgesetzt wurden, weil die Polizei sagte, das können wir nicht dulden, weil es eine Gefährdung des Publikums und der Schauspieler ist, wenn das gespielt wird.
Und ich glaube, es ist auch interessant, wir haben über Hermann Sinsheimer gesprochen, ja. Darauf zu blicken, das ist zwar eine Zeit, in der die Anfeindungen da sind und auch sehr offen im Klartext der Nazis formuliert werden, Realität werden dann ab 33. Darauf zu blicken, wie die Personen, die damals wirkten, im Nachgang darauf schauen. Sinsheimer schreibt aus dem Exil in London ein Buch mit dem Titel Gelebt im Paradies und blickt darin auf die Zeit in München zurück. Und vielleicht zwei Passagen aus seiner Beschreibung, wie diese Zeit war, über die wir gerade sprechen, also die Zeit der Kammerspiele in der Weimarer Republik vor 33. Das Paradies, das uns verloren gegangen ist, bot, wenn ich heute nach zwei Kriegen und aus dem Exil zurückblicke, so viel Annehmlichkeit, Zerstreuung, Sammlung, Erregung, Schwärmerei und sanftes Idyll, dass es schwer ist, nicht in Übertreibung zu verfallen. Es war ein Trug und stellte sich bald als eine kümmerliche Abschlagszahlung heraus, von der wir dann nicht wussten, ob wir Gläubiger oder Schuldner waren. Ich springe ein bisschen durch den Text. München war nun, und er meint die Zeit nach Hitlers Putschversuch 1923, die Bühne, auf der das große Teufelsspiel, das kommen sollte, ausprobiert und regelrecht geprobt wurde. Hitler lernte hier stehen und gehen und durfte sich unter Duldung und Ermutigung von oben und unten seine Führerrolle hineinspielen. Niemand außer die Verschwörer selbst trifft die Schuld daran, aber alle teilen die Verantwortung dafür. Auch die, oder ich sage besser wir, die wir den politisch-psychologischen Vorgang, der sich in Hitler personifizierte und manifestierte, nicht ernst genug genommen haben.
Das ist der jetzt aus der Autobiografie, aus dem Rückblick, diese Erkenntnis, wir haben es nicht ernst genug genommen. Wir haben genau gesehen, was da läuft, aber wir haben die unterschätzt, was da passiert, wenn die Machtverhältnisse sich grundsätzlich werden. Und ich denke, so, weil wir da immer wieder drüber auch sprechen und immer wieder auf entsprechende Texte kommen, die bürgerlichen, gerade in München, die bürgerlichen Kreise haben ganz offensichtlich diese Nazi, dann auch Schlägertrupps und so, überhaupt nicht geschätzt. Das war abstoßend. Aber ihre Vorbehalte und ihre fast Angst vor den Kommunisten, damals den Bolschewisten, war so groß, dass das Anti-Bolschewisten Nazis als Art, fast als Schutz,
Bollwerk.
Als Bollwerk eingeschätzt wurden. Ja. Und die, jetzt auf das Theater bezogen, gibt es zum Beispiel bei der großen Chronik Petzitz eine interessante Passage zu dem Zeitpunkt, als die an die Kammerspiele gehen.
Und im Schauspielhaus.
Als die Kammerspiele ans Schauspielhaus gehen. Du als junger Mann ist für mich Kammerspiele, Schauspielhaus, Maximilianstraße. So, identisch. Das andere müssen wir uns ja anlesen. Und da beklagte er sich über die gebildeten, eigentlich aufgeschlossenen Münchner Kreise, dass sie nicht entsprechend in Scharen ins Schauspielhaus kommen, sprich Eintrittskarten erwerben. sondern sehr geschmäcklerisch bestimmte Dinge, die sie nicht kennen, dann nicht anschauen und dass somit die wertgeschätzten Kammerspiele eigentlich nicht weitermachen können, ja? Sondern sie brauchen wirklich die Unterstützung dessen, was sie machen. Ja. Und das ist ein Punkt, glaube ich, der immer wieder auftaucht. Wo schaffen wir das? Und dieser Adolf Kaufmann, das ist im Grunde auch wenig bekannt, also wir wussten das überhaupt nicht, dem gelang es als Verwaltungsdirektor, administrativer Direktor, eine regelmäßige Subvention der Stadt München ans Land zu ziehen. Und das hat sich sofort im deutschsprachigen Raum rumgesprochen. Was haben denn die in München geschafft? Ein Privattheater kriegt eine laufende
finanzielle, substanzielle Unterstützung.
Und zwar substanziell. Und weil er ein Geschickter, das ist dieser Strang im PZ-Narrativ, das kann man ihm nicht abstreichen. Er war wirklich also auch ein geschickter Geschäftsmann. Auf der anderen Seite aber dieser wirklich rücksichtslose, ja, kennt man, gelang es ihm auch, den Augsburger Bürgermeister zu gewinnen. Und die Augsburger Stadt Augsburg war mit Anteilseigner dieser Münchner Theater GmbH, auch mit einem, und zwar regelmäßigen Betrag. Die Kammerspiele haben dafür regelmäßig im Augsburger Theater, Stadttheater, Gastspiele gemacht. Ja?
Und gleichzeitig muss man eben betonen, dass die Gesellschafter mit ihren Einlagen als materielle Basis für das Funktionieren des Theaters keine Gewinnabsichten verfolgten, sondern die erwirtschafteten Gewinne wurden wieder ins Theater, in den Theaterbetrieb eingespeist.
Genau. Und wir haben ja wirklich, weil im Einzelnen steht ja, wenn man online im Stadtarchiv Akten anpeilt, steht ja nicht drin, was da im Einzelnen drin ist. Und dann bekamen wir Riesenakten und wenn Diane als Erste in die Hand nahm, sagte sie, das sind ja nur Rechnungen drin. Ja? So. Und irgendwann entdeckte sie dazwischen ein unglaubliches Blatt. Damit war klar, wir müssen, wenn wir so einen Riesenakt mit Rechnungen und Abrechnungen und endlosen Briefwechseln mit Stadt- und Geldgebern anschauen, müssen wir sie trotzdem durchblättern und jedes Mal war wieder so ein Blatt drin. Kurzum, die Kammerspiele waren von Anfang an finanziell immer prekär. Und es war immer eine Gratwanderung. Und im Hintergrund war das Bankhaus Marx. Die waren auch Gesellschafter und als Bank immer Kreditüberbrückungen gemacht. Und zwar noch bis in die 30er Jahre hinein, bevor die gesamte Marx-Familie emigrierte. Ja? Die hatten ihre Kinder schon rausgeschickt nach Amerika.
Eine Lotterie eingerichtet für die Kammerspiele. Also da gab es dann hin und her mit Lotteriegesetz und so. Aber das haben die geschafft, sodass sie auch auf anderen Kanälen, also nicht nur durch ihre Bonität, sondern wirklich auch zielgerichtet für die Kammerspiele eine Unterstützung geschaffen haben. Und
diese Gesellschaft, die Kammerspiele trägt, die übersteht auch die Weltwirtschaftskrise 1929, geht aber dann kurz vor der sogenannten Machtergreifung im November 32 de facto, also ist zahlungsunfähig, ja. Es geht an die Substanz. Ja. Das wird liegt natürlich auch daran, wie sich die Stimmung aufheizt. Und die Personen, die diese Gesellschaft getragen haben, müssen auch ab Januar 33 fliehen. sind Verfolgung ausgesetzt. Und darüber werden wir ja sicher noch an anderer Stelle dazu kommen. Es entsteht eine neue Gesellschaft im September 33, die bereits komplett den Vorstellungen der Nazis entspricht.
So, und da gibt es wirklich diese Dokumente. Da ist sofort auch das hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass alle brauchten Theater juristischen Beistand und bei Verträgen, bei Verhandlungen und. Das waren, sehr verkürzt gesagt, alles linke jüdische Sozialdemokraten.
Die Juristen, die als Berater tätig waren.
Diese sechs Anwälte, die von Anfang bis 33 für die Kammerspiele die Dinge regelten. Schon in der Räterepublik haben die, waren zum Beispiel Kaufmann war als Justizminister mal dazwischen vorgesehen und die Löwenfeld war und Kaufmann waren im Eisner Umkreis mit in den Räten mit drin und Kaufmann, Hirschberg und Löwenfeld haben Toller verteidigt, sich auch wirklich fürsorglich, als der in Festungshaft war, fürsorglich Kontakt mit ihm gehalten, versucht, wenn irgendwo ein Stück aufgeführt wurde von ihm, dort für ihn die Verträge zu machen. Also wirklich, da sind wir durch Zufall über die Ernst-Toller-Gesellschaft, weil ich da ein Mitglied, der Lehrer war, den ich gut kenne und ein toller Typ ist und mit Theater auch zu tun hat, der Reinhold Schierer, hatte mir da den Kontakt geknüpft und wir haben Briefe bekommen, Originalbriefe zwischen und so. Kurzum, die 33, sofort ein neuer Anwalt, Dr. Zeno Diemer, ein Münchner mit Oberammergauer Hintergrund und so weiter. Der Anwalt Falkenbergs und der Kammerspiele. Und der verwendet sich bei der Stadt, beim neuen NS-Oberbürgermeister Fieler, der vorher Fraktionsvorsitzender NSDAP war, für wieder eine Überbrückung und so weiter und erklärt, entfernt sind Kaufmann und die werden unmittelbar, deren Entfernung steht unmittelbar bevor, April 33, sodass jetzt dem neuen Kammerspielen im deutschen Sinn nichts entgegensteht. Das wird auch erwähnt im Narrativ der Kammerspiele. Es wird aber nicht gesagt, dass der seit 31 NSDAP-Mitglied war und.
Und das geht sehr schnell. Also er meldet in diesem Brief Vollzug und deswegen sagte ich gerade, die Gesellschaft, die Kammerspiele aufgebaut hat, die Gesellschafter, die auch verfolgt worden sind, das endet im Grunde genommen November 32. Genau. Dann gibt es die Phase der Machtergreifung, der Flucht ganz, ganz vieler KünstlerInnen, der auch sogenannten, wie es die Nazis genannt haben, Entfernung, aktiven Entfernung von Personen, die hinausgedrängt wurden und damit natürlich auch das Zeichen erhielten, zu fliehen. Und unter diesen neuen Vorzeichen, aber unter einer klaren Intendanz von Falkenberg, entsteht dann im September 33 die neue Gesellschaft. Die Frage ist, jetzt spreche ich mal für das Haus, für die ich mich nach Kammer spiele, an welche Tradition binden wir uns an? Binden wir uns an die Tradition an, die im November 32 zu Ende geht? Aber das ist eigentlich der Ursprung der Münchner Kammerspiele. Das waren Kampfworte, intellektuell, weltoffen,
intellektualistisch.
Aber das kann man ja auch bejahen.
Kulturbolschewistisch.
Also diese internationale Kulturarbeit, kulturbolschewistisch wäre wieder nochmal ein anderer Begriff. Aber diese internationale, avantgardistische Arbeit der frühen Phase.
Ja.
Oder eben an die Kammerspiele, wie sie dann ab 33, rechtlich gesehen ab September 33 entstehen, immer noch ein Privattheater sind, immer noch eine Strukturfinanzierung der Stadt erhalten und dann, das werden wir an anderer Stelle näher betrachten, sukzessive gleichgeschaltet werden. Bis sie zur städtischen Bühne werden, bis sie zum kommunalen Theater werden, was sie heute sind.
Hm.
Also der Rechtsstatus der Münchner Kammerspiele entsteht in der NS-Zeit. Das heißt aber noch lange nicht, dass die künstlerische Traditionslinie, der wir uns verschreiben, dort beginnt, sondern ich glaube, sie beginnt viel, viel früher und erlebt diesen Bruch mit der Machtergreifung. Das andere, Wenn wir über Traditionslinien dieses Hauses sprechen, vielleicht ganz interessant, die Jahre, auf die wir blicken, 26 bis 33, sind auch davon geprägt, dass verschiedene Theater in München zusammengelegt werden sollen, zusammen gedacht werden. Es gibt die Tradition des Schauspielhauses, die eine ganz andere ist als die der Kammerspiele. Aber natürlich in dem Moment, in dem die Kammerspiele ins Schauspielhaus kommen, vermischt sich das Publikum, vermischen sich auch innerhalb der Stadt soziale Milieus. Ja. Und ich glaube, das zeigt bis heute bestimmte Spannungskräfte auf, wenn wir hier die Inszenierung diskutieren oder wenn es Publikumsreaktionen gibt auf das, was die Kammerspiele machen, dann, weil verschiedene Publikumskreise hier zusammenkommen, das glaube ich, kann man auch als etwas sehr Bedeutsames für ein Stadttheater beschreiben. Und es gibt auch den Versuch, aus wirtschaftlichen Gründen, das Volkstheater und die Kammerspiele zu vereinen, um die Finanzen der einen zu retten durch die Finanzen der anderen. Das misslingt, weil das unterschiedliche Publikumskreise sind, die man nicht einfach zusammenführen kann. Aber auch das gehört zur Geschichte der Kammerspiele in dieser Phase.
Das ist interessant, dass dieses Volkstheater, das damals irgendwo Herzog Heinrich, Herzog Rudolf oder da auch in der Stadt existierte, das war ein Theater für sich. Und ob Kaufmann, der die treibende Kraft war, die beiden Theater zusammenzunehmen und so, da gibt es unterschiedliche Quellen. Plausibel erscheint, dass er daran interessiert war, diese beiden Theater unter diesen Münchner Theater GmbH zusammenzufassen, mit zwei Subventionen von der Stadt und einem sehr, sehr flexiblen Spielplan. Denn es gab, gibt es auch heute oder in jüngster Zeit in den Kammerspielen, gibt es ja Gastspiele, ne? Zum Beispiel diese tolle argentinische Truppe. Ja? Und das war damals, wenn wir alte Abrechnungen anschauen, das ist unglaublich, was da pro Monat an Gastspielen auch anwesend war. Das war, da kamen Schauspieltruppen aus Berlin, da hatte Elisabeth Bergner, Bassermann, sie hatten ihre eigenen Ensembles zusammengestellt, Agnes Straub dann, und dann gastierten die an den Kammerspielen. Und Kaufmanns Idee war, dass die für bestimmte Gastspiele, die gerade in die Kammerspielplanung nicht reinpassten, die dann im Volkstheater mit auftreten und das sozusagen Synergieeffekte, würde man da heute sagen. Und das ging immer wieder phasenweise gut, erfolgreich, und dann war es wieder kompliziert. Ja.
So. Weil das liegt auch daran, dass die Kammerspiele damals, wenn ich richtig liege, auch nur eine Bühne hatten, nämlich das Schauspielhaus.
Genau.
Wir werden beim nächsten Mal auf dieses Jahr 33 noch viel genauer blicken und werden vielleicht auch noch mal besser verstehen, wie das sich vorbereitet. Also es ist sehr erschreckend festzustellen, wie vorbereitet die Nationalsozialisten waren. Und sobald die Machtergreifung gelungen war in Berlin, sie hier vor Ort zur Tat schritten und all ihre Ressentiments, all ihre Kampfrhetorik, die aufgeladen worden war in den Jahren zuvor, die bei Saalstörungen schon gegriffen hatte, wurde dann angewandt mit Hilfe staatlicher Institutionen. Das ist sehr erschreckend. Was das für die Kammerspiele bedeutet im Jahr 33, werden wir uns beim nächsten Mal gemeinsam anschauen. Vielen Dank euch beiden für das Gespräch heute über die Kammerspiele, als sie hierher an die Maximilian zogen, 1926.